Geschätzte Ausbildungs-Community, liebe Freunde der Berufsausbildung, ein wunderschönes Hallo und herzliches Willkommen zum heutigen Talents and Leaders Podcast. Christoph und ich haben ein ganz spezielles Thema für heute vorbereitet und wollen die plus minus nächste halbe Stunde mit euch gemeinsam über ein Thema sprechen, das vielleicht, wenn man an Berufsausbildung, an Lehrlingsausbildung denkt, nicht sofort einen in den Mund kommen würde. Es macht es aber nicht minder spannend, denn wir wollen über Südkorea sprechen. Wir wollen über Südkorea sprechen, weil der liebe Christoph und ich Teil einer Delegationsreise, einer Education Tech Delegationsreise nach Korea waren, um dort 4 Tage lang einen Deep Dive in das Bildungssystem und das Education Tech System zu machen. Ein Teil davon ist die Berufsausbildung, aber ich glaube, es ist wahnsinnig spannend, was dort so passiert, was dort los ist und vor allem auch einige Learnings daraus zu ziehen. Christoph, wie war's? Was sagst du?
Danke, Mario. Echt eine coole Erfahrung. Das nächste Mal machen wir dann wahrscheinlich Bulgogi für Anfänger als Kochkurs, weil wir mittlerweile so viel Nudeln und Fleisch gegessen haben wie sonst wo. Aber das ist eine andere Geschichte. Südkorea, eine wirklich spannende Erfahrung, wenn man so durchdenkt, wie dort Bildung auch gesehen wird. Und gerade für uns, glaube ich, auch so spannend, was ich gleich am Anfang mitgenommen habe, ist Bildung und Berufsausbildung deckt sich dort nicht ganz vom Blick. Also ich glaube, das sind 2 Welten und war für uns nur doppelt spannend, das einfach auch so kennenzulernen. Was nicht minder heißt, dass wir uns nicht nur daraus mitnehmen haben können. Also das ist, weiß nicht, wie es du siehst, aber...
Es ist schon, ich werde es nicht vergessen, wie immer beim Abendessen, am ersten Abend uns der dortige Außenhandelsdelegierte ja einige Insights gegeben hat. Und erste Zahl, die bei mir einfach hängen geblieben ist, dass über 70% der jungen Menschen dort akademische Ausbildung machen. Das ist plus minus das Doppelte von Österreich. Das ist schon eine ziemliche Ansage.
Ja, das hat er mehrmals betont und das war so spannend. Das war ja das Schöne am ersten Abend, gleich mal so einen Gesamtüberblick zu kriegen. Also hundemüde beim Essen zu sitzen oder was anderes, aber das ist nur nebenbei gesagt. Einmal so einen Aufriss zu kriegen, wie dort das Ganze eigentlich abläuft. Also der Zeitplan eines Kindes in Korea, das können wir dann noch ein bisschen beleuchten, es schaut ein bisschen anders aus wie bei uns. Aber auch vom Programm, wenn du überlegst, was wir alles gesehen haben, unterschiedlichste Ad-Techs von Mittelschule bis Volksschule bis wirklich auch berufsbildende Schule und wie dort Technik, wenn man so sagen will, auch eingesetzt wird und verschnitten ist. Und da haben wir echt spannende Einblicke gehabt von einem Workshop, wo wir direkt mit den Unternehmen, die Anbieter solcher Bildungssoftware, wenn ich so sagen darf, sind und ein bisschen gegenseitig austauscht haben, bis wirklich vor Ort zu sein und einmal auf Koreanisch mehr oder weniger im Kulturschock präsentiert zu bekommen, was der Unternehmensinhalt ist. War wirklich durchspannend. Gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da hat es ein paar spannende Montag und Dienstag ein paar interessante Einblicke gegeben.
Absolut, absolut. Gutes Stichwort, ein Takeaway, der bei mir hängen geblieben ist, für eine Nation, die sich Bildung, als die Bildungsnation bezeichnet, Bildung eigentlich als Top 1 irgendwo auch raufschreibt, war ich erschrocken, im negativen Sinn extrem erschrocken, wie schlecht die Koreanerinnen Englisch kennen. Ja. Wir waren in Summe 10, 12 externe Termine bei Unternehmen, bei Bildungseinrichtungen etc. und bei 2/3 bis 3/4 hat es einen Dolmetscher gegeben. Und das ist schon was, wenn ich mir denke, ich sage den Namen nicht, aber ein mittlerweile Scale-Up dort mit, ich glaube, es waren so 500 Mitarbeiter, ja, wo der CEO uns extrem spannende Insights gegeben hat. Also es ist phänomenal cool, was die machen, aber der hat es nicht geschafft, das auf Englisch zu tun, sondern da hat man einen Dolmetscher gebraucht. Das hat mich irgendwie nachdenklich hinterlassen.
Ja, stimmt. Und das, obwohl viel Wert drauf gelegt wird grundsätzlich oder zumindest so vermittelt worden ist. Sie haben ja internationale Austauschprogramme auch in den meisten Schulen, die sie anbieten, die ja fast kostenlos sind für die meisten bis auf den Flug. Da ist sehr viel Unterstützung auch im Bildungssystem vorhanden. Aber dennoch, das ist wirklich nicht ganz etabliert, wie man sich das wünschen würde. Ist bei uns, glaube ich, in einem anderen Zugang vorhanden als wie drüben.
Absolut, ja. Und auch generell, es ist halt Koreanisch dort noch nicht die Muttersprache und das ist schon sehr, sehr präsent. Also das ist irgendwie vergleichbar mit Österreich, wo natürlich auch alles sehr deutschsprachig ist. Bei uns scheint es mir historisch gewachsen, dort hat es mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht.
Stichwort Deutsch, eigentlich das Highlight unserer Reise oder zumindest das Spannendste war sicherlich die Miriam Meister School, also die High School dort. Ja. Und das Meister, ja, Stichwort Deutsch, kommt ja aus einem Anknüpfungspunkt, glaube ich, schon da. Eine koreanische Schule, die Meister im Titel hat. Also irgendwo haben sie sich von uns auch schon was abgeschaut, was nicht schlecht war. Aber ich glaube, über die sollten wir mal, uns auch anschauen, weil die war besonders spannend, weil es die berufsbildende Schule war, die wir uns auch näher angeschaut haben. Auch dort dreijähriger Zugang, also 3 Jahre die Schüler vor Ort und mit der spezifischen Ausbildung auf einen konkreten Beruf. In dem war was Software Development und Design im Fokus. War aber sehr, sehr spannend, wie das dort auch gesehen wurde, gerade mit dem Kontext Uni und so weiter.
Auch. Das finde ich auch vielleicht, dass wir da noch ein bisschen ausholen. Bildungskontext Korea, wie schaut das aus? Du hast ja dort quasi ähnlich wie bei uns, gefühlt ein bisschen angelehnt an die klassischen Gymnasien, hast du dort diese Highschools, die dann ganz, ganz klassisch auf die Universität vorbereitet. Und vor einigen Jahren, ich habe fast ein bisschen grinsen müssen, natürlich auch getriggert deshalb, weil Korea durch die massive Fokussierung auf akademische Ausbildung eigentlich kaum mehr eine Berufsausbildung hat, hat das koreanische Bildungsministerium beschlossen, sogenannte Meisterschools einzuführen. Die Mirim Meisterschool war eine davon, die wir, wie der Christoph gerade gesagt hat, in Korea besucht haben. Was ist das Besondere dran und wie kann man das einordnen? Sie ist eben einem Fachgebiet zugeordnet. In unserem Fall war das genauso Software Development, Frontend Development, auch Virtual Reality. Genau. Gibt aber, ich glaube, 50 in ganz Korea, die ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und spannend, sie ist dreijährig. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Fachschule, würde man bei uns wahrscheinlich sagen, wie wahrscheinlich eine Hasch. Aber dann ist gefühlbar so vom Tiefegrad, würde sie dann trotzdem am ehesten an einer HTL angelehnt sehen. Nämlich auch Stichwort Praktika. Sie haben im Sommer jeweils ein Praktikum machen müssen. Allerdings, und das habe ich interessant gefunden, ich glaube 4 Wochen. Und diese Verzahnung mit Unternehmen, die wir haben, die gibt es dort eigentlich gar nicht. Nicht bis ganz, ganz wenig.
Das ist dort eigentlich nur durch die Praktik abgebildet. Im letzten Jahr mit einem besonderen Schwerpunkt nochmal. Aber was auch so spannend war, ist, dass der Grundausbildungsausschnitt, also dieses Allgemeinbildende, wie man uns sagen wird, dort einfach auch ganz anders oder gar nicht mehr unterkommt. Ja? Und dementsprechend, glaube ich, diese 3 Jahre natürlich auch intensiver aufgebaut worden sind. Wie jetzt gesagt, 50% am Anfang ist fachspezifisch, dann sind es 30% im zweiten Jahr und steigernd mit immer mehr berufsspezifischen Inhalt, dass am letzten Jahr wirklich voller Fokus auf die Berufsausbildung liegt, 30, 50 und 100% im Aufbau.
Was ich schon einmal gedacht habe, also die, wie wir uns diesen einen Virtual Reality Room da angeschaut haben, ist es jetzt schon, das muss man schon neidlos anerkennen in Korea, was machen das, also es wird eher geklotzt und nicht gekleckert. Also würde ich sagen, also wenn sie es machen, dann machen sie es gescheit. Da merkt man, die Schulen sind extrem gut ausgestattet. Es wird da wirklich investiert. Jetzt ist das in Österreich ganz unterschiedlich und ich will da gar nicht in Schimpfen kommen, weil manche Landesberufsschulen bei uns auch durchaus, wenn sie eng verzahnt sind mit der Industrie, oft eine sehr gute Ausstattung haben, aber was einfach auffällt, dort ist Bildung ein Auftrag des Staates und die werden, wenn sie es machen, entsprechend gescheit ausgestattet. Und das ist schon wesentlich anders als bei uns.
Das war für mich so spannend. Wir sind direkt, so frech muss man sein, wir sind da ins Klassenzimmer eingegangen beim laufenden Unterricht. Ja. Und das, was wirklich bemerkenswert war, ist die Integration der technischen Medien im laufenden Unterricht selbst. Und das braucht halt auch die gewisse Ausstattung. Ja. Der Lehrer, der gerade Geschichte unterrichtet hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja, und wenn er die Jahreszeiten und alles sozusagen skizziert, stichwortartig am Whiteboard mitgeschrieben hat, ja, aber dann rüber auf dem Laptop gemeinsam mit der Gruppen- und der Gruppenrecherche Bilder ausgesucht, um so ein bisschen über die Uniform, das habe ich das Bild noch im Kopf, auch zu sprechen. Also das war für mich so der Beispiel, ja, da wird halt integriert, glaube ich, auch sehr gut zusammengearbeitet und alle mit dem Laptop da gesessen und mitgewirkt.
Ja. Inklusive Simultanübersetzung.
Ja.
Also das ist schon, wenn ich das bei uns umlegen würde, da würde eine koreanische Delegation kommen, das würde in Österreich anders ausschauen. Ich finde diese Professionalität und dieses, wenn wir es machen, machen wir es gescheit, das hat schon was, wenn man denkt, da können wir uns wahrscheinlich etwas abschauen. Und auch die durchorchestrierte Struktur auch innerhalb der Schule.
Ja, genau.
Das beginnt bei der Uniform, über die Art, wie sie die verhalten. Ein Berufsschule bei uns funktioniert anders. Das muss man einfach ganz klar anerkennen.
Ja, definitiv, ich glaube, liegt auch daran, dass da auch sehr viele, sage ich mal, auch Zentralvorgaben auch da sind. Das merkt man auch in Bezug auf, ich glaube, wir haben mit einem Lehrer ein bisschen auch diskutieren dürfen. Jetzt ist jetzt in der Kostenstruktur nicht groß unterschiedlich, wie es bei uns ist, aber in den Stellenwert, den du als Lehrer dann insgesamt genießt, ist, glaube ich, auch ein bisschen ein anderer, wenn man das so sagen darf. Und was sie haben, ist, ich glaube, die Lehrtätigkeit wird einerseits honoriert und es gibt für einiges mehr Verwaltungspersonal auch in den Schulen selbst, um gewisse Dinge auch abzunehmen. Also da merkt man irgendwie, da sind ein bisschen andere Zugänge da.
Es war wirklich interessant. Also personaltechnisch, das war natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie dort sehr, sehr gut ausgestattet sind, was in Österreich, Stichwort Lehrermangel und Co. ja oft nicht entsprechend der Fall ist.
Ja, aber dafür, und das ist glaube ich auch das für mich so Interessante gewesen, so rückblickend, die kämpfen ganz stark auch mit einem demografischen Problem.
Wahnsinn.
Ja. Und das hast du auch an der Schule zum Beispiel auch bei einer Miriam Meisterschule auch gemerkt. Die Schule nimmt, wie waren es, 200 Schüler im Jahr auf? Ja? Nein, 200 Schüler waren es insgesamt über die 3 Jahre hinweg. Genau. Und vor einigen Jahren war das nur, also vor 5 Jahren waren das glaube ich sogar noch die doppelte Anzahl an Schülern, die es gehabt haben, weil es einfach demografisch jetzt so einen Rückgang an Schülerinnen und Schülern gibt, die einfach auch anfangen. Ja. Also da steckt einfach natürlich auch ein anderes Problem dahinter.
Das ich glaube, man kann sich in einer Zahl fassen, die meiner Meinung nach ja extrem problematisch ist. 0,8 Kinder pro koreanische Frau. Und sogar von 0,7 auf 0,8 sind sie jetzt letztes Jahr gewachsen, was da offensichtlich zu euphorischen Partys geführt hat in den staatlichen Organisationen, weil man so happy war. Wenn man mit den Menschen dahinter spricht, wer weiß, ob das nicht ein bisschen eine Ausnahme ist, ist aber generell natürlich ein extrem niedriger Wert, der mich überhaupt nicht überrascht, wenn du da auch anschaust, wie das Land durchorchestriert ist. Es ist Bildung, Gemma, es zählt quasi eigentlich fast nur die akademische Ausbildung. Die Menschen verbringen viel Zeit in Universitäten, fangen Sport zum Arbeiten an, investieren viel Zeit, Kraft, Energie in Ausbildung. Und wie es auch in den Gesprächen die Koreanerinnen und Koreaner, beziehungsweise auch unsere Begleiterinnen des Programms gesagt haben, es ist halt auch anscheinend für koreanische Frau sehr, sehr unattraktiv, Kinder zu bekommen aus einer finanziellen Brille. Es ist ganz, ganz schwierig, wieder Anschluss zu finden am Arbeitsmarkt. Das heißt, die Koreanerinnen gehen studieren, investieren unpackbar viel Energie, Zeit in einer Ausbildung und wenn sie dann Familie gründen, sind sie weg vom Fenster. Das ist schon was, wo ich mir denke, puh, wollen wir das wirklich?
Und gespiegelt wird sie das, wie hat sie das für mich auch darin gesagt, wie schon angesprochen, wenn man sich den Kalender eines Kindes anschaut, am Beispiel, ich glaube, da haben wir klassisch Unterricht, ja, würde ich sagen, jetzt so bis 15, 16 Uhr jeden Tag, aber sehr oft oder eigentlich ist es die Regel, dass am Nachmittag oder auch bis in die Abendstunde hinein einfach nochmal zusätzlichen Unterricht auch in privater Natur für die meisten Schüler einfach auch am Programm steht. Ja. Also außerschulische Aktivitäten, da wo es nochmal gezielt um gewisse Kurse gibt, die einfach am Standard sind, bis zum Samstag, also inklusive Samstags, wo auch noch Kurse anstehen. Das heißt, ich habe es jetzt überspitzt, von 8 bis 8 ist der Tag schon lang für.
Ich glaube aber, dass das gar nicht so überspitzt ist. Also ich denke da an diverse Gespräche zurück und vor allem auch die Kinder im Stundenslot einzutakten. Und wie einer der Delegationsteilnehmer, der in Korea lebt, gesagt hat, wenn Freizeit und wenn Fernsehen, dann wird an einer Fremdsprachfernsehen geschaut.
Damit
bei allem, wo man, also ich tue mir schon, muss ich gestehen, sehr schwer mit diesem Zugang. Also Kind zu sein in Korea, I don't know. Am Fußballplatz gehen und einfach mal Kind sein, Fußball spielen etc. Ich weiß gar nicht, ob das da drüben so funktioniert. Stelle ich mir herausfordernd vor.
Und ich glaube, das ist ja genau der Druckpunkt, der ganz groß vorhanden ist. Und auch, du hast das mit dem Akademiker-Aspekt einfach sehr stark angesprochen, dieses Streben nach irgendwie höherem Beruf, ja, akademisch, ist ja der Hauptgrund, warum das Thema Handwerk eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle ausspielt, oder so haben sie auch wirklich nur wahrgenommen. Also da hast du einfach nicht wirklich was davon gehört. Das Berufsausbildendste war eben auch die Miriam Meisterschool, darüber hinaus hast du aber dann weniger. Was aber dort spannend ist, dass der Haken war, dass dort die wenigsten, also trotzdem immer noch einige studieren gehen, aber nicht alle.
Ja. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Der Sinn der Miriam Meisterschool oder der Meisterschools ist ja auch der, dass sie dich für den Beruf vorbereiten, was ja dann zumindest ein bisschen angelehnt an unser Berufsausbildungssystem ist. Interessant ist aber das, dass dann trotzdem, ich glaube ein Drittel, hat er gesagt, langfristig noch studieren gegangen. Kann ich sagen, wer danach dann immer noch sagt, ich möchte mich aufqualifizieren, fair enough. Gibt ja auch bei uns diese Modelle mit Lehre mit, Matura und Co., Duale Akademie und so weiter in der Aufqualifizierung. Aber dennoch, am Ende des Tages bleiben ganz wenig Menschen über. Und wenn du dann mit ihnen redest, das hat mich schon auch irgendwo nachdenklich gemacht, wer macht dann dort klassische Arbeit, handwerkliche, ja, händische Arbeit. Und jetzt gibt es, glaube ich, zwei Schichten dort, wenn ich das richtig verstanden habe, aber zum Beispiel Construction Work, wie auch ein Delegationsvortragender schön gesagt hat, das macht kein Koreaner mehr. Wenn sie fliegerweise die Bangladeschis und die Pakistanis und dergleichen einfliegen für einfache handwerkliche Tätigkeiten, für Hilfsarbeiten auch, würde ich das schon hinterfragen, ob das der weise letzter Schluss des Systems ist.
Und das war auch so spannend, vielleicht so abschließend zu mir im Meisterschool, nämlich, dass der Transfer in den Beruf hinein, aber dort, und das haben wir die sinnbildlich gesagt, die meisten aus den Praktikern bleiben in den Unternehmen, wo sie dann aus das Praktikum gemacht haben und finden Anschluss sofort im Beruf. Ja. Und manche gehen dann halt noch studieren, aber zeigt ja einfach, wie wertvoll es sein kann, berufsspezifisch ausgebildet zu sein und dann einen Einstieg zu haben und dann trotzdem noch die Möglichkeit zu haben, auch zu studieren. Glaube ich, war für mich so ein spannender Übergang zu sagen, hey, da gibt es ja auch ein Modell, das durchaus sehr interessant sein könnte, wenn man sich halt, sag ich mal, dafür offen genug zeigt. Ja. Ja. Und da habe ich eine gewisse Parallele auch bei uns gesehen, in gewisser Hinsicht mit diesem Lehrer mit Matura und dem Thema, auch in den Ausbildungsbetrieben. Das war für mich schon auch ein spannender Aspekt, den ich da draus mitgenommen habe.
Ja, da stimme ich absolut zu. Und ja, aber wenn man das generell vielleicht dazu passend, sie machen schon Sachen richtig. Ja. Ganz, ganz viele auch, muss man fairerweise sagen, vor allem auch dieser Technologiefokus, wo wir, so klassisch österreichisch, habe ich manchmal das Gefühl, aus der habsburgischen Tradition immer nur reagieren und quasi nie agieren. Wenn es alle anderen machen, machen sie halt wie auch. Oder wie es heißt so schön, in Wien passiert immer alles 50 Jahre später. Es wirkt manchmal schon so und ich erinnere an einen unserer ersten Termine. Teachwheel, extrem spannend. Was machen die dort? Und wenn man das umlegt auf uns und unser Ausbildungssystem, meiner Meinung nach gar nicht so weit hergeholt. Es gibt eine digitale Plattform für Lehrerinnen und Lehrer in Korea, wo Content miteinander geshared wird. In den unterschiedlichsten Formaten von teilweise Gebrauchsutensilien, wo ich quasi einfach meine Gebrauchsgegenstände, die ich als Lehrer gebraucht habe und nicht mehr brauche, meinen Kolleginnen und Kollegen verkaufen kann. Aber auch, wo Content zur Verfügung gestellt wird, wo der Wahrscheinlichkeitsrechnungsmathekurs, den der Lehrer aufbereitet hat, er seinen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellt. Und das finde ich schon smart.
Ja, ich habe den Zugang so Community, also Lehrer als Community, auch zu über digitale Plattformen zu vereinen und dann Wissensaustausch zu forcieren. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, weil du schaffst dir damit einerseits erleichterst du die tägliche Arbeit für die Lehrerinnen und Lehrer im Klassenzimmer und gleichzeitig unterstützt du ja unterschiedlichste Methoden einzusetzen. Und das war echt spannend. Wie du sagst, ja, du hast da Lernmaterialien aktiv bestellen können für den Unterricht bis hin zu Online-Kurse, die du deinen Schülerinnen zur Verfügung stellen kannst, auch direkt über die Plattform zu bestellen. Und da habe ich es auch sehr spannend gefunden, dass da eine gewisse Schulautonomie da besteht, auch der Lehrer die Möglichkeit hat, auf solche Ressourcen zuzugreifen und zu sagen, hey, das will ich jetzt für meinen Unterricht verwenden und kann sie das auch kaufen. Das darf man nämlich dazu sagen, das kostet was und dafür ist Geld da.
Ja. Erstens ist dafür Geld da, das ist das eine. Und in Österreich sehe ich schon wieder irgendwelche, ich möchte hier niemandem zu nahe treten, aber möglicherweise Gewerkschaftsfunktionäre aufschreien und sagen, aber Qualitätssicherung und Co. und alles fair enough, aber ich habe schon das Gefühl bei uns, oder kennst du das Sprichwort, Totgefürcht ist auch gestorben. Ja. Und das Gefühl habe ich manchmal bei uns schon sehr stark. Dort macht man halt einfach. Und wenn ich das umlege auf die Berufsausbildung und alle, die uns verfolgen, kriegen das wahrscheinlich auch gut mit, dass wir auch diesen Community-Aspekt bei Talents and Leaders, Europas erster und mittlerweile auch größter digitalen Ausbilderinnen-Community, wo wir ein ähnliches Ziel verfolgen, nämlich diesen Wissens- und Knowledge-Sharing. Weil der Christoph weiß wahrscheinlich ganz viele Sachen besser wie der Mario und vice versa vielleicht der Mario was besser wie der Christoph. Und wieso soll jeder immer seine eigene Suppe kochen und alles neu erfinden? Warum nicht dieses Wissen mit der Community sharen und gemeinsam weiterentwickeln? Und
da ist Teachwheel so spannend gewesen, weil die haben ganz bewusst, das ist Unternehmen, die genau das ist forciert, aber die haben aktiv Lehrerinnen und Lehrer, die für andere Lehrer sozusagen so in einem Role Model sind und sagen, hey, schau vorbei, schau dir das an. Da gibt es dann eigene Vorträge, Austausch. Also das war extrem spannend einfach auch zu sehen. Und die gingen ja so weit auch stärker mit AI, das auch zu interagieren und den Austausch zu forcieren. Und genau wie du sagst, Mario, da wird Community Building in einer digitalen Art und Weise mit analogen Mitteln auch verschränkt und da wird einfach ausprobiert. Ja, das ist einfach auch sehr spannend gewesen.
Es wird einfach ausprobiert. Und was mir auch taugt, dieser Best Practice Ansatz, dass man hergehen und sagt, ich habe mir als nehmen wir Mathe, ein schönes Beispiel. Ich finde, das ist ja sehr treffend. Da hat wahrscheinlich, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie kann ich jetzt meinen Schülern, ich bleibe beim Beispiel Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Wahrscheinlichkeitsrechnung beibringen. Und wenn jemand sagt, hey, was der, ich habe da ein Modell gefunden, das bei meinen Schülerinnen und Schülern super funktioniert hat und würde es gerne mit der Community teilen, dafür lasst ihr mich mitpartizipieren, das ist ja doch ultrasmart. Und Lehrerinnen, Lehrer sind in Wirklichkeit ja nichts anderes wie Ausbilderinnen und Ausbilder in der Berufsausbildung. Wieso nicht? Ein Ausbilderinnen, Ausbilder sagt, hey, ich habe eine extrem smarte Strategie für mich entwickelt, wie ich Schulen adressiere, Eltern adressiere, das Umfeld adressiere, um ein Beispiel zu nennen. Wieso nicht dieses Wissen mit anderen zu teilen und zu sagen, Schatz, Leute, ich gebe euch das schlecht zur Verfügung und dafür lasst ihr mich genauso mitpartizipieren.
Und du hast ein Stichwort, das so schön, also weil es um diese Zielgruppen geht, das ist dieses Gesamtverständnis. Es wird nicht nur an, diese Produkte richten sich nicht nur an Lehrer selbst, sondern da wird er ganz offen gesagt, es ist ein Produkt für Schüler, für Eltern, für Lehrer. Das heißt, alle gemeinsam irgendwie abzuholen.
Eltern, ja. Gutes Stichwort noch. Da habe ich schon auch nachfragen müssen, weil ich das interessant gefunden habe. Das Unternehmen hat nämlich auch quasi Eltern mit auf ihrer digitalen Plattform, Community, was natürlich dann schon eine sehr, sehr sinnvolle Symbiose ergibt, wenn ich sage, ich quasi gefühlt in einem Dreieck Lehrer, Schüler, Schülerin und Eltern können miteinander kommunizieren und kollaborieren und auch inhaltlich zusammenarbeiten. Don't get me wrong, aber es gibt in Österreich jetzt mit Ausnahme von ein paar regionale Projekte, wo das vielleicht regional organisiert, gut funktioniert und jetzt behaupte ich doch, dass ich mich mit der Materie recht intensiv beschäftigt, wäre mir nichts bekannt, wo sowas auf einer übergeordneten Kollaborationslösung so funktionieren wird.
Ja, und das war, dieses übergeordnete Denken ist ja da das, was glaube ich so stark in Korea auch stark vorhanden ist. Also zu sagen, ja, dieser übergeordnete Zielpunkt zu sagen, hey, das wollen wir gemeinsam machen, aber trotzdem auf den einzelnen Schulen viel Autonomie in der Umsetzung möglich machen.
Diese Autonomie, das ist schon ganz spannend. Also das sieht man schon, dass man hier, wenn man will, auch gestalten kann. Und ich glaube, das ist ein bisschen, ich hoffe, ein gesunder Wettbewerb, der dann auch innerhalb der Schulen entsteht, um zu sagen, was denn, wir wollen da auch natürlich die neuesten Methoden, Technologien etc. unseren Schülerinnen und Schülern auch zur Verfügung stellen.
Das ein Unternehmen war da auch sehr spannend, iScream. Da haben wir einen Vortrag gehabt von einem Lehrer, ja, der ursprünglich ausgebildeter Lehrer war und jetzt Innovationsmanager von diesem Unternehmen geworden ist. Also auch einmal da eine spannende Brücke, die uns auch vorgestellt haben. Die haben gestartet als, wenn ich es richtig im Kopf habe, als ganz normaler Verlagstätigkeit.
Genau, in Wahrheit. Ja. Es war ein Verlag
irgendwie. Ja, und haben das umgemünzt, sind immer noch Verleger von Büchern, aber jetzt gibt es da einfach gespiegelt digitale Inhalte, wo auch gewisse Plattformelemente dabei sind, wo sozusagen ergänzend zu dem, was sie im Schulbuch finden, zu jeder Sache einfach auch Online-Übungen zusätzlich möglich sind. Was ich auch sehr, sehr spannend gefunden habe, dass das einfach jetzt dort sehr stark verschränkt wird. Und dadurch, glaube ich, wie du sagst, ist wieder so etwas, das übergeordnet angeboten wird, aber jede einzelne Schule die Möglichkeit hat, darauf zurückzugreifen, wo Eltern sozusagen auch mit an Bord sind und wissen, was sie dann einfach da, was den Schülern auch geboten wird und was die Lehrer da eigentlich auch verwenden.
Wenn man jetzt reflektierend auf die Reise zurückschaut, was waren so die Takeaways, die du mitnimmst? Im Positiven wie im Negativen, im Aufsehenerregenden sowie im, das habe ich mir anders erwartet. Was denkst du jetzt einmal so von overall drauf blickend?
Ein Punkt, ich nenne es jetzt das Stichwort Messung oder das Stichwort, wie sehr Schülerinnen und Schüler auch bemessen und gemessen werden, war für mich sehr, sehr spannend. Also die Testungen, die standardmäßig immer stattfinden, wie viel Technologie auch angewandt wird, um herauszufinden, wo steht mein Kind leistungsorientiert gesehen. Ja, das ist, war auch sehr, sehr spannend, einmal zu kriegen, wie. Gefühlt haben wir gedacht, na, bei uns wird das so nicht gehen, weil da würden schon ein paar aufschreien und sagen, sicherlich nicht. Ja.
Ich denke an die Lernsieg-App, was du uns erinnern kannst, wo quasi ein Riesenskandal in Österreich ausgebrochen ist. Wie kann es nur sein, dass da Lehrer bewertet werden, wo ich schon einen ganz klaren Zugang habe. Also ja, da müssen wir vielleicht auch einmal ins aktuelle Jahrhundert kommen.
Aber was ich da so spannend gefunden habe, ist, wie sehr sie schaffen, den Individualisierungsgrad von Ausbildung einfach hervorzuheben. Also dass du eigentlich die Brücken baust durch Technik, dass ein Lehrer viel stärker auf ein einzelnes Kind eingehen kann und nicht nur mit der Gruppe arbeiten muss. Ja, und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, weil das irgendwie für mich sie in jedem Besuch, den wir gehabt haben, so als Zielbild dabei war. Zu sagen, ich weiß, wo der Einzelne steht und weiß, was seine Bedürfnisse sind, woran ich mich orientieren muss. Ist. Und immer mit dem Ziel und Zweck, dass demjenigen dann besser geht am Ende des Tages. Ja. Und nicht dieses, der macht das und das falsch.
Das stimmt. Das kommt schon raus, dass ihnen das Anliegen ist, es hier den einzelnen Menschen wirklich besser zu machen. Ob es ihnen immer gelingt und ob das vielleicht auch nicht dazu führt, eine Leistungsgesellschaft und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen, glaube ich, sehr ambitionierten Zugang zu Leistung habe, aber was da passiert, hat er dann schon noch seine Downsides mit, ja, wo sich vielleicht auch eine Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, wo dann Stichwort bei den großen Tests, wenn es um die Unis geht, wo ja quasi das ganze Land stillsteht, weil offensichtlich das wirklich die
Flugrouten umgelenkt.
Muss ich mir vorstellen. Ja. Straßen werden hier so quasi gelenkt, dass die Schülerinnen und Schüler zu ihren Tests kommen.
Das macht man bei uns auch.
Kaum ein bisschen übertreiben. was ich immer noch mitnehme, dieser digitale Community-Gedanke. Wenn ich mir unsere digitale Plattform anschaue, dann sind wir da, glaube ich, im europäischen Raum so ziemlich ein Vorreiter, was das betrifft. Dort gibt es kaum einen Anbieter, der nicht mit digitalen Communities und digitalen Knowledge-Sharing-Austausch arbeitet. Da sind sie schon ein gutes Stück weiter voneinander zu lernen, weil sie es dort einfach verstanden haben. Und ich habe das Gefühl, bei uns bricht hier mittlerweile auch viel auf. Wenn ich immer nur auf mich schaue, dann wird das eine mühsame und fade Geschichte. Wenn ich zusammenarbeite und kollaboriere, dann kann das ganz was anderes werden.
Und da ist so das Stichwort drinnen mit einfach einmal ausprobieren. Ja? Und ich glaube, das ist ja durch dieses Community-Denken sehr stark verankert. Hey, ich probiere mal aus, wie der das macht und schau mal, wie das bei mir funktioniert. Ja? Das da ganz stark ist. Und auch mit einem technologischen Bezug. Ja? Ich nehme jetzt das Stichwort KI. Ja? Da wird jetzt einfach mal künstliche Intelligenz integriert ins Schulsystem, wenn ich so sagen darf. Ja? Und einfach einmal ausprobiert, wie das funktionieren kann. I Hate Flying Bugs, das letzte Unternehmen, das wir uns da angeschaut haben, hätte die da eins zu eins eine Plattform erstellt haben, wo KI mehr oder weniger den Lehrer dabei unterstützt, einzelne Aufgaben in Mathe konkret auf den Schüler runtergebrochen zu nutzen. Und das,
also individuell, oder? Genau, das ist schon ganz extrem smart. Also. Ja. Die füttern die quasi dort mit den ganz konkreten individuellen Kennzahldaten etc. und dann kriegst du wirklich maßgeschneidert für dich die Dinge runtergebrochen. Das ist schon eine ganz andere Flughöhe, als wir haben.
Ja, und der CEO, die Übersetzerin, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, wie sie einfach auch gesagt hat, ja, da braucht es einfach einmal den Mut, das einerseits auszuprobieren, ja, aber auch den Austausch, den ständigen, wie man das dann auch integrieren kann auf den konkreten Schulinhalt. Weil deshalb ist die schwierige Brücke, einmal die Idee zu haben, etwas zu nutzen, ja, aber du brauchst dann die richtigen Sparring-Partner, das auch dann ins Boot, die musst du ins Boot holen, damit es am Ende des Tages auch in der Schule wirklich funktionierend umsetzen kann.
Die testen es gerade aus. Runterzubrechen. Ja,
genau.
Und I agree with you, yeah.
Da bist du wieder bei dem ganzen Punkt. Der hat eins zu eins diese Idee gehabt, aber durch den Austausch mit anderen schafft es dann einfach auch, das jetzt konkreter auszuprobieren und in einzelnen Schulen zu verankern.
Stimmt, absolut richtig. Spannend.
Ja, schon.
Spannend. Was nehmen wir uns jetzt quasi mit? Wir haben für euch schon versucht, jetzt ein bisschen zusammenzufassen, wie waren diese 4 Tage in Korea. Abschließend, Christoph, was sind jetzt vielleicht deine 1, 2, 3 Learnings auch für die Berufsausbildung, für das, was wir hier tun, nämlich auch der Versuch, durch digitalen Content Menschen dabei zu unterstützen, Auszubildende zu finden, zu binden und wertschätzend auszubilden. Was kann man sich aus Korea mitnehmen?
Also was ich mir persönlich mitgenommen habe, ist, wir haben extrem gute Grundvoraussetzungen, auf denen wir aufbauen können mit dem System, das wir haben. Also ich glaube, das ist etwas, das eh bekannt ist, aber das hat sich für mich einfach nur mehr bestärkt. Auch mit dem Stellenwertthema, an dem wir intern selbst einmal vor der Hausaufgabe arbeiten müssen, sagen, hey, wir sind da eh schon auf einem sehr guten Niveau. Aber ich glaube, wir müssen uns auch noch öfters darüber austauschen, was wir gemeinsam auch noch besser machen können. Und das ist so, das, was ich mir mitgenommen habe, ist nicht die eigene Suppe kochen in dem, was ich selber mache. Ja, da gibt es eh viel, das ich machen kann, aber auch mit anderen darüber reden, wie man es nur besser machen kann und dann für sich selbstständig dann in der Einzellösung zu überlegen. Aber ich glaube, das ist für mich das, was ich mir ganz stark mitgenommen habe, weil ich es da drüben einfach auch so schön gefunden habe, ja, dass die Lehrer sie nicht nur im eigenen Klassenzimmer stehen, sondern auch darüber hinaus schulübergreifend, wenn man so sagen will, auf digitalen Wegen einfach austauschen. Ja. Das ist ja eine eigene Community, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Es ist schwierig darzustellen.
Nein, vor allem, wenn du dann, Stichwort bei TeachWheel, wenn dann wirklich tausende Kurse da online sind, wenn da so ein Knowledge-Sharing besteht zwischen dem Lehrer, Ausbildungspersonal, das ist schon spannend. Und ich stimme dazu, das ist auch, da trifft es jetzt sehr schön. Also ich glaube, wir brauchen nicht neidiger nach Korea blicken. Man muss anerkennen, dass alles, was digitalen Content, was den Einsatz digitaler Tools in der Klasse und auch, sage ich mal, die Ausstattung von Schulen betrifft, da spielt schon auf einer sauberen Liga. Aber wenn ich mir anschaue, und das sagen die Koreaner ja auch sehr selbstkritisch und Stichwort Meisterschools, jetzt wird ja versucht, dagegen zu steuern. Ich glaube, wir können schon sehr stolz sein, was wir da mit unserer Berufsausbildung an Grundstruktur geschaffen haben. Und das ist mein zweites Thema. Jetzt müssen wir halt aber auch den nächsten Schritt gehen. Jetzt haben wir ein System, das hat in Wirklichkeit, ja, es funktioniert seit ein paar Jahrhunderten recht ähnlich, ist historisch gewachsen, hat nachgeschärft und auch was Lehrberufsentwicklungen passieren und so, da passiert auch viel. Da muss man eh sagen, da ist eine positive Dynamik, aber in der Zusammenarbeit, der Kollaboration, der digitalen Communities, da sind wir noch, sorry to say, hinter ferner Liefen unterwegs. Und da können wir uns schon richtig was abschauen von den Kolleginnen und Kollegen.
Da bin ich bei dir. Also die eigene Wertschätzung dafür auf die Seite, die ist schon da. Aber ich glaube, da gibt es was, das wir uns irgendwie abschauen können, und das ist wirklich Zusammenarbeiten und Zusammenwirken. Ein zweiter Punkt, den ich für mich persönlich noch mitgenommen habe, ist auch das Thema Durchlässigkeit. Das, was wir, auch noch nicht perfekt, aber ich glaube, wo wir so sehr stark schaffen, Möglichkeiten zu bieten, mit einer Berufsausbildung den Grundstein zu legen, auch viel, viel weiter zu gehen. Ja. Das sollte man auch noch viel stärker forcieren, dass man diese Möglichkeiten nutzt. Also Lehre nach der Matura, Lehre mit Matura und dann Studienmöglichkeiten. Ich glaube nicht, dass das jeder Einzelne bei uns dann wirklich einen Anspruch nimmt, aber diese Durchlässigkeit zu kommunizieren, ist etwas, das, glaube ich, bei uns ein riesengroßer Vorteil ist. Weil ich glaube, es sollte nicht der Fall sein, dass 73% studieren gehen und der Rest vergisst auf Berufsausbildung. Da haben wir ganz andere Voraussetzungen, wo man aber Durchlässigkeit, glaube ich, mitnehmen kann.
Absolut. Also. Und da, man hört es ja auch, also wir sind auch angesprochen worden, können wir zu euch kommen und können wir unser, also die Koreaner unser System anschauen, weil dort natürlich auch mittlerweile die Alarmglocken schrillen, dass sich eben durch die hohe Akademisierung gepaart mit den demografischen Herausforderungen das Land möglicherweise auch in eine Richtung entwickelt, die Challenges. Was mir gerade einfällt, das müssen wir fast noch teilen, die unglaubliche Dominanz von einigen wenigen Unternehmen. Samsung wahrscheinlich als bekanntester koreanisches Unternehmen neben LG. Ich weiß jetzt, ich glaube, es waren 14% oder 16% des BIPs fallen auf ein Unternehmen. Das muss man sich einmal vorstellen. 16% auf ein Unternehmen. Das habe ich noch nie gehört.
Und man dürfte in einem Schiffsbau aktiv.
Ja, genau, einer der größten Schiffsbauer, Samsung. habe niemals wäre ich auf diese Idee gekommen. Ja. Und wenn man auch dort spricht, das ist schon diese Marktdominanz des Unternehmens, wo uns einer gesagt hat, es gibt quasi die wenn du die Top-Unis willst, dann ist das schon, wird da schon extrem ausgesiebt und nur die besten Prozent schaffen es in den Top-Unis, und von den Top-Unis schaffen es dann dort wieder nur die allerbesten Prozent, die allerwenigsten Prozent auf dem Weg quasi zu Samsung, die dort als die Benchmark gelten. Und interessanterweise, wenn dort jemand in der Berufsausbildung arbeitet, dann findet dort ein Ort Traineeship on the Job statt. Also da kann man sagen, das ist dann quasi die radikal andere Variante, weil dort dann kaum mehr eine Wissensvermittlung theoretischer Natur, Stichwort dual, stattfindet, sondern dort bist du dann quasi nur mehr in der On-the-Job-Berufsausbildung im Sinne von, du wirst halt angelernt oder die wird on-the-job deine Tätigkeit dann beigebracht, zum Beispiel als Ingenieur oder dergleichen. Das schon, ja, deutlich anders ist wie
uns. Das Onboarding möchte ich mir schon anschauen, weil wir haben ein paar Büroräumlichkeiten auch gesehen in Korea, und das ist so ein bisschen enger wie bei uns. Also von dem her, da kommt man vielleicht vom Onboarding das andere an. Das nächste Mal, wenn wir umfliegen, schauen wir uns das an.
Das ist eine gute Idee. In diesem Sinn hoffen wir, dass wir so die 35 Minuten plus minus, die wir einen Deep Dive in Ausbildung, Bildung und Berufsausbildung in Korea geben haben können, euch einen schönen Überblick geben haben können. Danke für alle fürs mit dabei sein. Was hängen bleibt, ist, glaube ich, ein sehr spannendes Land, das wahnsinnig spannende Dinge tut, aber in Österreich ein deutschsprachiger Raum, dessen Berufsausbildung sich ganz sicher nicht verstecken muss.
Definitiv nicht. Ja. In der Hinsicht vielen Dank. Und ich habe jetzt irgendwie Lust auf was Koreanisches zu essen.
In diesem Sinne, bevor der Christoph jetzt zum Mittagessen koreanischer Natur abhaut, sagen wir danke fürs Zuhören, für diesen heutigen Abbieger in den Osten. Und wir freuen uns schon wieder aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und Zusehen.